Was lange währt, wird endlich gut. So heißt doch ein Sprichwort. Ist das richtig? Ja, ne?
Ja, ich
Ja,
denke.
dann. Mittwochabend. Ja, späten Nachmittagabend. Das ist ungewohnt, aber ich glaube, wir sind im Aufnehmen zumindest zurück zu den Anfängen gegangen. Da war ja auch mal der Mittwoch so drin. Als Aufnahmetag. Ich muss sagen, als ich eben auf der Heimfahrt mich so mental schon mal drauf eingestellt habe und so die Spiele nochmal durchgegangen bin. Puh, ist doch schon ganz schön lange her. Also, so die ist jetzt nicht mehr alles so hundertprozentig präsent, also ohne Aufzeichnung, also schriftliche Aufzeichnung, würde ich, glaube ich, die Hälfte vergessen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht dabei.
Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen.
Also, ich bin gespannt. Wie war es Fußballwochenende? Samstag, torreiche Konferenz. Also,
Das stimmt. Hat auf jeden Fall
Anfänger.
Tore zu bieten, ne?
Ja, ich bin hier gerade beim falschen Spieltag. Da muss ich hin. Ja, der Sonntag hat ein bisschen nachgelassen, aber Samstag, auch schon der Freitag, einiges dabei, deshalb würde ich sagen, starten wir doch mal gleich, oder nicht? Was willst du davon?
Ja, gerne.
Fange ich mal an. Freiburg-Dortmund, Freitagabend. Dortmunder gewinnt 3-1. Sah tatsächlich sehr, sehr lange Zeit gar nicht so danach aus. Die Freiburger in meinen Augen besser im Spiel, verdient in Führung gegangen, 1-0 durch Gregoritsch. Mal wieder Gregoritsch trifft zum zweiten Mal in Folge. Beim BVB die alten Sorgen, die Abwehr immer noch nicht. Jetzt auch mit Schlotterbeck. Klar, Süle ist verletzt. Neu formierte Abwehr, aber immer noch nicht. Die erhoffte Null gehalten. Ja, und dann ist es tatsächlich Marc Flecken, der auch mal patzen darf, würde ich das so sagen. Lädt die Dortmunder in Persona von Jamie Beino Gittens ein zum Ausgleich. Dann Moukoko zum 2-1 und Marius Wolf zum 3-1. Also die Teenies drehen für Dortmund das Spiel. Jamie Beino Gittens, bei dir schon mal auf dem Zettel gewesen? Der Name, der Junge.
Ich starte ja nicht gegen Ende letzter Saison. Auch ein paar gute Spielchen irgendwie schon abgeliefert.
Ja, genau. Also bei der in der U, was ist das, U19 Bundesliga, glaube ich. Oder U18 Bundesliga. Da hat er schon letzte Saison krass gut gespielt, auf sich aufmerksam gemacht und dann auch Kurzeinsätze in der ersten bekommen. Ich würde mal sagen, wenn die Dortmunder. Und Edin Terzic ist ja jemand, der auf die Jugend setzt. Wenn er da ihn doch noch öfters einsetzt, ich glaube, da können die Dortmunder viel Spaß mit haben. Aber er ist noch jung, 18 Jahre, hat noch einiges vor sich. Also jetzt auch nicht, bloß nicht verheizen. Lass mich nochmal schauen. Ah, wenn wir gerade bei ihm waren. Terzic, großes Lob. Alle eingewechselt. Beino Gittens, Moukoko, Wolf. Brand auch, der die Vorlage zum 2-1 gegeben hat, glaube ich. Also Edin Terzic mit ein bisschen Mithilfe von Marc Flecken. Für mich der Game-Winner für Dortmund. Eine Szene habe ich mir rausgepickt, über die wir sprechen müssen. Es ist das 3-1 von Marius Wolf. Hast du es vor Augen? Oder müssen wir jetzt zum Torspiel kommen und ich muss es dir erklären?
Ja, ich glaube, er stand im Abseits, oder? Im strafbaren
Youssoufa
Abseits.
Moukoko steht im Abseits. Die große Frage ist, irritiert er Marc Flecken? Steht er im Sichtfeld? Wie auch immer. Also er steht nicht im Sichtfeld, das vielleicht schon mal vorweg. Aber in meinen Augen kreuzt der Laufweg die Flugbahn des Balles und dann auch eben die Flugbahn von Marc Flecken. Dementsprechend in meinen Augen ein ganz klares Abseitstor. Moukoko steht aktiv im Abseits. Ja, was hättest du, wenn du
Hatte
vor
ich.
dem Bildschirm in Köln gesessen hättest, deinem Kollegen auf dem Platz gefunkt?
Ja, also ich sehe es ähnlich. Gerade weil man ja schon für viele sogar vergleichbare Fälle irgendwie schon hat, auch im ersten Spieltag, das Schalke-Tor von Salazar, was da nicht gegeben worden ist. Und ich finde, wenn man so einen Fall dann irgendwie hat, dann kann man sich daran vielleicht ganz gut orientieren. Und deswegen fand ich es eigentlich auch relativ deutlich, dass das Tor nicht zählen darf. Und ich meine, dann steht es immer noch mit 2 Minuten regulär und plus Nachspielzeit 2:1 nur für die Dortmunder, also für die Freiburger, alle Chancen noch zurückzukommen. Deswegen auch da nicht ganz unwichtig eigentlich die Entscheidung.
Das ist korrekt. Also ich frage mich auch, warum man den Schiri auf dem Platz nicht einfach nochmal rausschickt. Also wie man dann entscheidet, bleibt dann nochmal, es steht auf einem anderen Blatt. Aber in meinen Augen muss er sich das angucken, weil das ist ein klares Abseits. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie zu Marc Flecken 2 Meter Platz hat. Also er ist da schon mit einem Schritt an ihm dran. Also darf nicht zählen. Unglücklich für Freiburg, wie tatsächlich die Niederlage dann auch zustande gekommen ist. Also 3-1 das Abseitstor und dann auch das 1-1, ja, der Patzer von Marc Flecken.
Die Flutschfinger von Marc Flecken habe ich hier stehen.
Ah ja.
Eine Sache noch, Anthony Modest von Beginn an bei den Dortmundern, der
Korrekt.
neue Mann vom ersten FC Köln, hat eher ein unglückliches Spiel gehabt, würde ich sagen. Ich glaube, ein paar ganz gute Bälle, weil ich so gesehen habe, hat er eigentlich bekommen gehabt, wo er mehr draus machen kann. Allerdings so im Abschluss noch unglücklich bisher.
Noch ausbaufähig im
Ja.
gelb-schwarzen Trikot. Lobenswert, ich würde nochmal zu den Freiburgern kommen. Nach dem Spiel Marc Flecken, Sprechchöre aus dem Block. Also da weiß man auch, was man an Marc Flecken hat. Er ist ja auch statistisch gesehen der beste Keeper der letzten Saison gewesen. Hat ihn den einen oder anderen Punkt gerettet, von daher bleibt es zu verschmerzen in meinen Augen.
Ja. Samstagskonferenz. Bei mir geht es oben los mit Leverkusen Augsburg.
Ja, Samstag.
23. Anlauf.
Flutschfinger 2.0 oder was?
Quasi. 23. Anlauf für den FCA gegen Leverkusen der Bundesliga. Der erste Sieg, am Ende ein 2:1. Für mich maßgeblich so die erste halbe Stunde, wo die Augsburger die Leverkusener sehr aggressiv und sehr früh unter Druck setzen, womit die Leverkusener, ich weiß nicht, ob sie damit nicht gerechnet hatten. Auf jeden Fall kommen sie damit überhaupt gar nicht zurecht. So entsteht dann auch das 1:0 für die Augsburger. Gutes Pressing, Ballgewinn und dann ging es fix. War auch ganz schön gespielt, ja. Also die Augsburger mit dem durchaus sehr, sehr guten Auftritt hier in Leverkusen. Dann kommen die Leverkusener doch glücklich noch vor der Halbzeitpause zurück. Und zweite Halbzeit geht dann klar an Leverkusen mit einem überragenden Giekiewicz, der super hält. Ein Siegtor dann für die Augsburger von André Hahn, was glaube ich auch zuerst auf Abseits entschieden wird, weil ein anderer Augsburger Spieler angeblich im Sichtfeld steht vom Leverkusener Keeper, was auch der Ersatzkeeper glaube ich war diesmal, weil ja Radetzky noch mit Rot raus ist.
Korrekt, er hat alles auf dem Schirm, das ist unfassbar.
Lunev im Tor.
Das.
Der VAR greift ein und hier völlig richtig. Sie gucken sich aus der Torwartperspektive quasi an und der Spieler im Abseits steht nicht im Sichtfeld des Torwarts. Deswegen zählt der Treffer. Für mich sehr transparent, gut gelöst, würde ich sagen.
Ja, vergleichbare Entscheidung, vergleichbare Situation wie am Abend zuvor in Freiburg. In meinen Augen in dem Fall richtig, weil der Spieler, der im Abseits steht, ich weiß jetzt nicht, wer es war, den Keeper, in dem Fall Lunev, überhaupt nicht irritiert. Steht nicht im Sichtfeld und hat auch genügend Abstand zu Ball und Torwart.
Ja, ansonsten würde ich sagen, dass in dem Spiel Giekiewicz dann am Ende auch die 3 Punkte für den FCA festgehalten hat. Mit diversen Paraden hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und ja, ein überraschender Sieg für die Augsburger am Ende.
Können wir mal kurz drüber sprechen, was das für eine coole Socke ist? Vorm Spiel, beziehungsweise in der Woche vorm Spiel gegen Leverkusen, gab es dann öffentlich die Gerüchte um Finn Dahm, aktueller Ersatzkeeper von Mainz 05, soll im Gespräch bei Augsburg gewesen sein oder zu dem Zeitpunkt soll er im Gespräch sein. Ja,
Um ihm ein
Ginkiewicz.
bisschen Dampf zu machen, aber hat ja anscheinend funktioniert.
Richtig, also wenn er dann immer so hält, dann würde ich jetzt jede Woche einen anderen Keeper da reinreden nach Augsburg. Wenn du das vorher mitkriegst, dass du eigentlich, letzte Saison Ginkiewicz war ja in meinen Augen auch einer der besten Bundesliga-Keeper. Wenn du dann hörst, dass du ersetzt werden sollst, schwierig, aber er hat richtige Leistung gezeigt. Sein Kapitän hat sich dann auch nochmal vor ihn gestellt nach dem Spiel. Klasse Leistung von ihm. Und ja, der Verein hat dann auch nochmal erhobenen Zeigefinger Richtung Vorstand und Verein gezeigt, denn der Verein soll doch so eine wichtige Position wie die des Keepers bitte vor der Saison klären und nicht am zweiten Spieltag oder dritten Spieltag, wann auch immer man das jetzt dann vielleicht doch klären will. Ja. Das hilft weder dem Keeper Rafa Ginkiewicz noch der Mannschaft. Starke Worte vom Kapitän, der sich da in meinen Augen auch richtig vor seine Mannschaft stellt und auch ja, dem Amt des Kapitäns super nachkommt. Sehr, sehr vorbildlich von Jeffrey Rauveleo. Ja, Tabelle brauchen wir ja jetzt am zweiten Spieltag eigentlich nicht so richtig drauf eingehen, oder? Wollen wir erwähnen, dass
Leverkusen ja, hat noch sehr, sehr wenig Aussagekraft, würde ich sagen. Aber Leverkusen ohne Sieg bisher, auch im Pokaljahr verloren. Ein schwacher Saisonstart.
Und bisher also noch keine Drohung in Richtung Leverkusen nach dem zweiten Spieltag, dass da der Trainerstuhl schon ein bisschen wackelt? Fragezeichen.
Ich weiß es nicht. Also noch würde ich auf jeden Fall Ruhe bewahren, weil gut, die erste halbe Stunde hat vielleicht nicht gestimmt, aber danach hat man da doch eigentlich das Spiel bestimmt. Auch die Zahlen zu dem Spiel sind okay. Man hat eben den Treffer einfach nicht gemacht. Oder die 2, 3 Treffer, die es dann irgendwie gebraucht hätte.
Ja, ich würde jetzt auch erstmal nicht so weit gehen und sagen, dass Seoane da schlaflose Nächte hat, weil er um seinen Job bangen muss. Ja. Warten wir mal noch 2, 3 Wochen ab. Ja, würde ich gerne weitermachen. VAR, die dritte und auch Torwartpatzer, die zweite in dem Fall. Ich gehe nach Leipzig. Leipzig-Köln, ein 2:2 Unentschieden. Vorab, RB Leipzig hat sich die Dienste von Timo Werner zugesichert. Man hat ihn für eine Ablöse von 20 Millionen plus 10 Millionen Bonus aus Chelsea zurückgeholt. Von Chelsea, so heißt das. Im Endeffekt hat man dann 23 Millionen Gewinn gemacht, weil man ihn 2020, für 53 Millionen verkauft hat. Wie findest du die Rückholaktion von Timo Werner aus Leipziger Sicht erstmal?
Schon sinnvoll, wobei ich nicht weiß, ob sie unbedingt auf der Position dringenden Bedarf haben. Ja. Aber an sich, wenn man die Chance irgendwie hat, ihn auch für weniger Geld wiederzuholen, als man ihn damals verkauft hat, finde ich es gut. Allerdings hätte ich andere Positionen eher dann vielleicht bevorzugt noch.
Das sehe ich ähnlich. Also André Silva kann man jetzt, die beiden kann man nicht vergleichen. Werner, der oft auf die Flügel ausweicht, Tempo hat. Silva, der bisschen körperliche, kopfballstarke Spieler. Ja, dann hat man Olmo, Szoboszlai, Nkunku, Forsberg. Also Bedarf war in meinen Augen da auch nicht. Andersrum, aus Werners Sicht, der war schon mal in Leipzig, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mit Hinblick auf Katar, meinst du, es ist der richtige Schritt für ihn gewesen?
Ja, für ihn auf jeden Fall. Ich würde schätzen, deutlich mehr Einsatzchancen und Einsatzzeit als in London.
Ja, bin ich ja mal gespannt. Hat ja auch gleich ein Tor gemacht mit gütiger Mithilfe Marvin Schwäbis, der den Ball lange sieht, vielleicht sogar noch einen Schritt hinter den Ball machen kann, damit er den Körper zwischen Tor und Ball bringt. Hat er nicht gemacht, er wollte ihn ganz cool aufnehmen, also ich gehe auch mal von aus, in 49 von 50 Fällen nimmt er den Ball auch locker easy auf. Leider rutscht er eben hier durch aus Sicht der Kölner. Ja, geschenktes 1-0 für Leipzig. Dann macht Dietz, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, Florian. Dietz den Ausgleich. Da würde ich jetzt auch mal noch nicht so weit gehen, dass er der würdige Modest-Nachfolger ist. Auch da vielleicht mal ein bisschen Geduld üben. Die nächste Spielszene, es ist unfassbar. Vor der Halbzeit, vor Steffen Baumgarts Bank, also vor der Kölner Auswechselbank, ein Zweikampf zwischen Kainz und Dominik Szoboszlai. Kainz zieht Szoboszlai, der entledigt sich ja, dem Österreicher mit einem erhobenen Arm, erhobenen Ellbogen. Der war auf Halshöhe, Kehlkopfhöhe. Schiedsrichter Marvin sitzt immer noch im Kölner Keller diesmal, aber hat er das Spiel Leipzig-Köln. Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet auf rote Karte wegen Tätlichkeit. Würdest du deinen Kollegen auf dem Platz rausschicken und sagen, er soll sich die Szene bitte nochmal angucken oder nicht?
Ja, schwierig. Ich finde, dass es nicht reicht, um das Ganze rückgängig zu machen, weil es einfach nicht die klare Fehlentscheidung ist. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, auch aufgrund der Theatralik von Florian Kainz, der da zu Boden geht, dass man es vielleicht bei den Gelben irgendwie lässt, weil es ist kein richtiges Schlagen, es ist eher mehr so ein Drücken irgendwie und erwischt ihn halt nicht irgendwie an der Brust, sondern eben halt am Hals. Und ja, ich weiß nicht, ob man gegen die Theatralik, ob man da vielleicht in Zukunft irgendwas nochmal gegen machen kann, aber ja, ich fand, es war ein bisschen viel, was draus gemacht worden ist, aber es gibt natürlich den Spielern recht, wenn es am Ende eine rote Karte für den Gegner gibt, wenn sie sich weiterhin so auf den Boden schmeißen, denke ich.
Gut. Drehen wir mal die Uhr 7 Tage zurück und gehen nach Köln. Apropos Theatralik, da erinnere ich mich an einen Kölner Kapitän, Jonas Hector, im Zweikampf mit Drexler, der absolut gar nichts aus diesem vermeintlichen Tritt auf die Wade macht. Und da gibt es dann trotzdem die rote Karte. Also anscheinend liegt es ja dann doch nicht an der Theatralik, dass man da rot zeigt oder nicht. Also ja. Bei Kainz vielleicht schon, aber ja. Geht auch anders.
Ja.
Ich glaube, ich hätte es besser gefunden. Also klar, keine klare Fehlentscheidung. Von daher muss die rote Karte dann so stehen bleiben. Selbst andersrum, wenn er gelb gegeben hätte. Hätte gelb stehen bleiben müssen. Aber bei so Szenen hätte ich mir gewünscht, dass er trotzdem rausgeschickt wird und sich das dann nochmal in Ruhe anguckt. Und dann nicht aus der Hektik im Spiel, sage ich mal. Also er muss ja dann, wenn er am Bildschirm steht, das Ganze nicht in 10 Sekunden entscheiden. Da kommen wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen, dass das auch 3, 4, 5 Minuten dauern kann. So lang muss es natürlich nicht sein. Aber ich hätte mir, glaube ich, da auch gewünscht, vor allem, weil es ja dann auch in der Hektik war und vor der Kölner Bank, die ja dann wahrscheinlich auch sich erhoben hat. Steffen Baumgart ist für seine Verhältnisse relativ ruhig geblieben. Aber ja, rote Karte oder die Entscheidung des Schiedsrichters muss so stehen bleiben, keine klare Fehlentscheidung, aber in meinen Augen hätte er sich das nochmal angucken können oder sollen, damit er dann eben auch den Spielern auf dem Platz was erzählen kann. Transparenz für die Spieler auf dem Platz ist da in dem Fall, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ja, gehen wir in die Halbzeit. Leipzig einmal weniger beim Stand von 1-1. Es juckt die aber nicht, wie im Pokalfinale. Machen sie jetzt 2-1, mal wieder ein Kunku. Also ich weiß nicht, was Leipzig ohne ihn machen würde. Und dann ist es tatsächlich Guardiol, der den Ausgleich für die Kölner macht mit einem Eigentor. Kann er nichts für machen. Er ist in der Bewegung. Versucht dann noch irgendwie zu klären, aber nach einer Ecke. 2-2. In meinen Augen geht das Ding in Ordnung mit dem Unentschieden. Tedesco zum ersten Mal in Leipzig mit 3 Spielen in Folge ohne Sieg.
Ja, und die Kölner jetzt 2 Wochen hintereinander mit rote Karten. Glück, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Aber ja, mal gucken, ob sich das so fortsetzt, die nächsten Wochen. Diesmal konnten sie nicht direkt zumindest Kapital draus schlagen, wobei natürlich ein Punkt in Leipzig nichts Schlechtes ist.
Das ist korrekt.
Ein torreiches Spiel auch in Hoffenheim am Wochenende. 4 Tore in der ersten Halbzeit, innerhalb von 13 Minuten, meine ich. Bochumer, die Gäste führen 2-0, Doppelschlag Zoller. Dann kommen die Hoffenheimer zurück. Zweite Halbzeit vergibt Grammaric einen Elfmeter. Er ist wie letzte Saison eher vielleicht der Vorbereiter, anstatt der Vollender vielleicht. Auch diese Saison, irgendwie hapert es da noch ein bisschen bei ihm. Dabur dann kurz vor Schluss, 88. Spielminute mit dem Last-Minute-Sieg für die Hoffenheimer, die nach 0-2 zurückkommen und das Spiel drehen am Ende. Für mich, ich muss auch sagen, die Hoffenheimer erste Elf sieht durchaus ganz gut aus, muss ich sagen. Also, wenn ich mir das Ganze angeguckt habe, die 3 Innenverteidigungen, Kabak, Vogt und Soki, der neue Mann, der glaube ich auch kein schlechter ist, Geiger, Prömel, Baumgartner, in der Mitte, im Mittelfeld, außen Andrelinho und Sko und vorne Brun Larsen, Kramaric. Also ich finde, die Mannschaft auf dem Papier liest sich erstmal nicht schlecht, muss ich sagen. Auch was von der Bank dann da noch kommen kann oder gekommen ist, finde ich ziemlich gut. Also Hoffenheim mit denen, wenn sie es irgendwie über lange Zeit auf den Platz bringen, ohne irgendwelche Talfahrten oder was auch immer, kann ich mir vorstellen, dass sie eine gute Saison spielen werden. Moral gezeigt, 0-2 gedreht, die Bochumer 2-0 Führung verspielt. Wir hatten denen ja, glaube ich, sowieso schon eine schwierige Saison vorausgesagt. Auch zahlentechnisch in der Statistik 23-11 Torschüsse. Schon die Überlegenheit da für die Hoffenheimer. Also eher ein bitteres Auswärtsspiel für die Bochumer. Und ein schöner Heimsieg für die Hoffenheimer, die damit ihren ersten Sieg einfahren diese Saison. Und ja, wie gesagt, ich sehe sie auf jeden Fall weiter oben eigentlich.
In meinen Augen kommt es darauf an, wie viele Tore sie schießen. Ich sehe die Abwehr nicht ganz so sattelfest, muss ich sagen. Also Nsoki, weiß ich nicht, hatte ich tatsächlich vorher nicht auf dem Schirm, was er so gespielt hat. Braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit. Kabak kennt man aus Schalke-Zeiten. Braucht bestimmt auch erstmal wieder ein bisschen Zeit. Hat ja bei Norwich war, glaube ich, vorher. Braucht auch Zeit, um sich einzuspielen. Deshalb sehe ich zumindest jetzt in der Anfangszeit die Hoffenheimer Abwehr noch nicht so ganz sattelfest. Vor allem Kevin Vogt als Abwehrchef musste raus. Akpoguma kam rein. Und Soki wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Da sah es dann auch schon, als Vogt dann ausgewechselt werden musste, schon dünn aus. Also ich glaube, da muss der Herr Rosen nochmal nachlegen in der Innenverteidigung. Aber sonst, also der Rest der Mannschaft, gebe ich dir recht. Potenzial für Euroleague, würde ich mal sagen. Ja, und zu Bochum habe ich auch schon des Öfteren erwähnt. Sehe ich auch eher als Abstiegskandidaten. Ja, da ist auch gleich die Überleitung. Abstiegskandidat, VAR, es gibt unfassbar viele Überleitungen zu dem Spiel. Wir gehen nach Berlin. Vorher müssen wir, glaube ich, nochmal über die Eintracht sprechen. Machen wir es chronologisch. Unter der Woche stand der Supercup, der UEFA Supercup an in Helsinki. Man hat gegen Real Madrid spielen dürfen. Ich sage bewusst spielen dürfen, weil spielerisch die Spanier dann doch der Eintracht überlegen waren, wenn sie denn wollten. Also was vor allem Modric, Toni Kroos und Casemiro im Mittelfeld so am Ball können, ist schon eine Augenweide. Und wenn dann noch Vinicius Junior und Benzema vorne, wenn du die vorne hast, ja, da machst du dann als Eintracht Frankfurt eben auch nichts. Sie verlieren das Spiel in Finnland, in Helsinki 2-0. Hatten Möglichkeiten, also Kamada und Lindström beim Stand von 0-0, die einmal Thibaut Courtois gut hält, wobei Kamada da hätte er noch eine Millisekunde gewartet und sich anders entschieden, da lag ja schon der Belgier im Kasten der Madrilenen, dann würde es da 1-0 stehen, dann wäre es ein anderes Spiel, aber ja, unterm Strich gewinnt Real, verdient das Ding. Dazu noch irgendwelche Ergänzungen von dir?
Nee.
Dann kommen wir zum Transfer. Gab es auch schon. Die Andeutung gab es schon vorm Supercup. Der Vollzug war dann erst am Donnerstag, beziehungsweise am Freitag. Es waren zwei Transfers. Filip Kostić verlässt die Eintracht. Wechselt zu Juventus Turin. Vertrag bis 26 unterschrieben. 29 Jahre alt, wird 30. Ablösesumme habe ich hier stehen. 12 Millionen plus 3 Millionen Bonus. Plus den Gehalt von Neuzugang Luca Pellegrini, der aus Turin nach Frankfurt wechselt. Aber langsam, Einordnung von dir, Kostić-Transfer, wie, also einmal die Seite der Frankfurter und einmal die Seite von Filip Kostić, bitte.
Ja, für die Frankfurter, glaube ich, gut die Millionen mitzunehmen, wobei ich fast gedacht hätte, dass noch ein Tick mehr vielleicht bei rumkommen kann. Für Kostić, kann sich so richtig nachvollziehen, weil er einfach der gefeierte Star ist bei der Eintracht. In Juve weiß ich nicht, ob es dann da auch so irgendwie gut läuft und so. Klar, er kriegt vielleicht noch mal ein paar Millionchen mehr. Das wird wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen Ausschlag gegeben haben für ihn. Aber ja, ich sag mal, wenn beide Seiten irgendwie ganz glücklich sind, dann war es wohl ein guter Deal.
Also aus Sicht der Frankfurter kann ich es komplett nachvollziehen. Nächstes Jahr wäre ablösefrei gegangen. Ich gehe mal davon aus, dass die Vertragsverlängerung dann sowieso vom Tisch gewesen wäre. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich war jetzt sowieso nicht hundertprozentig überzeugt. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut bei Turin. Die Konkurrenz auf der linken Seite ist schon ein bisschen namhaft. Alexandro defensiv. Offensiv könnte da potenziell ein Angel Di Maria spielen. Ja, dann muss er aber erstmal vorbeikommen. Und ich weiß nicht, ob er mit einer Joker-Rolle zufrieden ist. Aber er wird am Monatsende vielleicht ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben. Kommen wir zum Spiel. Ich war kurz am Überlegen, was das für eine blau-weiße Mannschaft da auf dem Platz ist. Ob das da wirklich Hertha BSC Berlin ist oder.
Vielleicht angepeitscht von der Choreo, die stattgefunden hat im Olympiastadion. Die war doch sehr eindrucksvoll. Hat sich einmal, glaube ich, von der Mittellinie einmal über die ganze Kurve quasi in andere Richtung erstreckt. Und war doch ganz nett zum Start.
So, den Gender-Experte nochmal hier. Ich habe das Bild jetzt nicht hundertprozentig vor Augen. Ich habe aber gehört und gelesen, dass in der Choreo ein Junge gewesen ist, ein offensichtlich Vater, also ein junger Mann, ein mittelalter Mann und ein älterer Mann. Also wahrscheinlich Opa, Vater und Sohn sollte das sein. Und dann gab es doch vereinzelt die Frage, ob denn der Hertha-Ultra, ich sage es bewusst so, nur ein männlicher Mensch sein kann, eine männliche Person, oder warum man da denn nicht Tochter, Mutter und Großmutter genommen hat. Ja.
Gute Frage. Ja. Vielleicht hat er platztechnisch einfach dann das nicht mehr hingehauen. Weiß ich nicht.
Ja, sagen wir, es war platztechnisch. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche, dass das in irgendeine Gender-Diskussion rein sollte, dass das irgendein Zeichen dagegen war. Ich glaube, man hat einfach nur gedacht, wir machen es so und gut ist, weil wahrscheinlich auch die Mehrzahl der Ultras, wahrscheinlich auch nicht nur in Berlin, sondern generell eher männliche Personen sind. Ja. Aber nur gut, lass uns über Fußball sprechen. Ich glaube, da können wir mehr zu sagen als dazu. Hertha super gestartet eigentlich. Kaum wiederzuerkennen. Auch Kai Dittmann in der Konferenz war komplett verwundert, was er da für eine blau-weiße Mannschaft sieht. Gehen dann auch verdient in Führung durch Suat Serdar in der dritten Minute. Danach ging das Chancenfestival los. Also auf beiden Seiten Großchancen vergeben. Es hätte 4-4 stehen können zur Halbzeit. Nach der Halbzeit Daich Kamada auch 3 Minuten gespielt. Nach Vorlage von Kolo Muani, auch schon viel gelobt von mir, von dir meine ich auch schon letzte Woche, macht den Ausgleich, ja, können wir wieder kurz fassen, danach Chancenfestival, springen wir doch gleich in die 90. Minute und jetzt lasse ich dir mal den Vortritt. Willst du die Szene dir mal kurz ansprechen, Chris, gegen Boré, bevor ich mich hier wieder auf.
Ja, Boré legt sich den Ball am Keeper vorbei und er macht seinen Arm, seine Hände ganz lang und erwischt ihn am Knöchel. Boré geht daraufhin zu Boden. Erst wird auf Elfer entschieden, oder?
Vollkommen korrekt. Relativ schnell sogar.
Ja, relativ fix. Für mich war die Sache eigentlich klar, auch in der Wiederholung, glaube ich auch. Ich glaube, Kai Dittmann hat es gerade gesagt, war der Kommentator.
Korrekt,
ja. Ich meine auch, dass er gesagt hat, ja, es ist für ihn, Kontakt ist da und er fällt und deswegen ist eigentlich schon ein Elfmeter.
Vielleicht dazu noch, er hat in der ersten Wahrnehmung das so gesagt und dann auch nach Wiederholung bei Kommentatoren, muss man ja dann eher die Meinung nach der zweiten, dritten Wiederholung, muss man die gewichten, weil im Spiel geht es manchmal so schnell. Also er hat nicht dann gesagt, ja, wackelige Entscheidung, sondern er war schon fest überzeugend.
So würde ich eigentlich sagen, die Mehrheit der Zuschauer. Zur Überraschung aller wird aber dann der Schiedsrichter nach draußen geschickt. und guckt sich das Ganze doch sehr, sehr lange an. Auch der in diversen Perspektiven, auch der Videoassistent, der in Köln sitzt, wird eingeblendet, der dann einmal so mit Schultern zuckt und die Hände so hebt, nach dem Motto, ja, ich weiß auch nicht. Und ich finde, das ist dann ein sehr gutes Indiz dafür, dass hier keine klare Fehlentscheidung vorliegt. Dass er ihn erstens gar nicht rausschicken hätte dürfen, laut der Regel. Aber oft wird ja gesagt, wir finden es eigentlich ganz gut, gerade in so wichtigen Entscheidungen am Ende des Spiels, wo es um dann die 3 Punkte geht oder eben nicht. Dass er es sich nochmal anguckt, aber wenn er sich so lange anguckt und dann merkt, boah, ich weiß selber nicht, dann finde ich, muss er bei der Entscheidung bleiben. Und ich finde auch die Begründung, dass er sagt, naja, dass der Kontakt nicht ursächlich ist für das Fallen, das kann halt er gar nicht so richtig beurteilen. Das weiß im Endeffekt nur der Spieler selber. Weil wenn man sprintet und dann reicht eben auch ein kleines, also da reicht die kleinste Berührung, reicht aus, dass man fällt. Er hat dann, glaube ich, noch gesagt, dass er doch eine sehr großzügige Linie auch gefahren hat im ganzen Spiel und dass er dem jetzt auch gerecht werden wollte und deswegen hat er es zurückgenommen. Die Begründung fand ich, hat er sich dann irgendwie noch ganz gut zurechtgelegt, hätte man vertreten können, aber ich finde trotzdem, wenn er sich so lange anguckt, ein Schulterzucken aus Köln kommt, finde ich, darf er niemals die Entscheidung revidieren, sondern muss er dabei bleiben und den Elfmeter geben.
Ja, also ich bin nicht der Ruhigste, wenn ich mir ein Frankfurt-Spiel anschaue, das muss ich vielleicht auch mal dazu sagen, aber da, boah, also da war ich schon hart angepisst. Herr Dittmann hat ja noch, als es dann darum ging, wird er rausgeschickt oder nicht, noch philosophiert, ob es eine rote Karte vielleicht sogar für den Keeper ist. Da dreifach Bestrafung oder doppelt Bestrafung gibt es ja nicht mehr, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Definitiv, wenn dann gelb, weil Chance zum Ball war jetzt auch nicht ganz zu 100% gegeben.
Ja.
Aber wenn sich der Schiri die Aktion draußen 3 bis 4 Minuten anschaut, dann kann mir keiner sagen, dass das eine krasse Fehlentscheidung war oder eine Fehlentscheidung.
Das ist richtig.
Von daher ein Witz, dass der Elfmeter zurückgenommen wurde. Ich gehe so weit, wenn Frank Willenburg war es, glaube ich, der gepfiffen hat, wenn er im Spiel den Elfmeter nicht gibt, dann braucht man ihn auch nicht pfeifen. Also es ist jetzt, wenn man sich die Szene so anguckt, in meinen Augen kein 100%iger Elfmeter. Aber die Entscheidung, die der Schiri auf dem Platz fällt, hat in der Situation für mich auf jeden Fall Bestand. Also es ist keine Fehlentscheidung, wenn er ihn nicht gibt. Es ist auch keine Fehlentscheidung, wenn er ihn gibt. Also er pfeift ihn, also muss es Elfmeter geben.
Das ist richtig.
Und ja, deshalb auch Unverständnis bei vielen, vor allem bei vielen Hessen und auch bei Kai Dittmann, der tatsächlich auch ein bisschen verwundert war. Deshalb, ja, ich weiß nicht so recht, was die VAR-Entscheidung, wie die Saison schon wieder anfängt. Letztes Jahr hat man es eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Mit der Transparenz kann man noch ein bisschen arbeiten. Ich fand es auch gut, dass er sich, selbst wenn er entschieden hätte, ja, der Elfmeter bleibt bestehen, aber wenn du in der 90. Minute Elfmeter pfeifst, sollte er sich das auch jedenfalls angucken, dass die Spieler eben auch auf die Meinung des Schiedsrichters vertrauen können, weil er sich es gerade anguckt. Ist auch besser, als wenn er jetzt dem Spieler XY sagt, hier, ja, Köln hat schon gecheckt, das ist richtig, wie ich das gesehen habe.
Ja.
Deshalb guck es dir an und dann entscheide, aber wenn du da 3 Minuten vor dem Bildschirm stehst, schwierig, da noch irgendeinem Fan im Stadion zu verkaufen, dass das eine klare Fehlentscheidung war. Ich weiß ja nicht.
Richtig. Kommen wir vielleicht zu einem Spiel, oder müssen wir hier schon, nee, ich glaube,
haben wir. Doch, müssen, ich muss tröten.
Ah, nee.
Ja, ich hab's mittlerweile gelernt. Spieler des Spieltags. 5 Spiele sind rum. Hast du auf dem Schirm, wer letzte Woche angefangen hat?
Ich glaube, du tatsächlich.
Ach ja, schau.
Ich dann einfach zugestimmt habe. Wir haben schon über ihn gesprochen. Es geht um den Torhüter vom FC Augsburg, Raphael Giekiewicz, der ja den Sieg festgehalten hat, beziehungsweise überhaupt dafür gesorgt hat, dass Augsburg nicht in Rückstand gerät und dann eben das Ganze nur ermöglicht hat. Super Leistung von ihm. Mal gucken, wie er jetzt nächste Woche motiviert wird oder jetzt am Wochenende motiviert wird. Bisher habe ich jetzt noch keine weiteren Gerüchte gehört, deswegen vielleicht bringt ja die Leistung dann von alleine einfach. Aber ja, deswegen ist er für mich zu Recht gewählt worden von mir.
Ja, super. Klasse Aussage, was soll ich dazu sagen? Mit Blick auf die Uhr sage ich, nicht nur von dir zurecht gewählt, sondern auch von mir zurecht gewählt. Gelobt haben wir ihn schon, deshalb the stage is yours mit dem letzten Konferenzspiel.
Ja, Werder Bremen. Das erste Heimspiel in der ersten Liga. Seit langem Ausverkauf gegen den VfB Stuttgart. Sie haben losgelegt wie die Feuerwehr. Ähnlich, glaube ich, wie gegen Wolfsburg. Auch in Führung gegangen, völlig zurecht. Und dann kam aber Stuttgart auch langsam. Vor der Halbzeit noch ausgeglichen. Nach der Halbzeit verdient in Führung gegangen die Stuttgarter. Sehr schöne Vorlage von Kalajdzic. Ein schöner Steilpass auf Silas, der dann eiskalt vollendet. Stuttgarter mit mehreren Chancen noch auf die Vorentscheidung zum 3:1. Sie nutzen es nicht. Und so ist es Burke.
Ich meine, also als er das erste Mal in der Bundesliga war, wurde er Burke genannt.
Aber vielleicht bleiben wir doch bei Burke, der ja alleine vor Müller dann cool bleibt und, glaube ich, sein erstes Pflichtspieltor tatsächlich für Bremen macht und somit den Last-Minute-Punkt rettet für die Bremer in ihrem ersten Heimspiel. Durchaus ein wenig glücklich. Ich weiß nicht, ob die Bremer sich gerade in den ersten Minuten, so die ersten 20 Minuten, erste halbe Stunde, sie vielleicht nicht ein bisschen übernehmen und den hinten raus so die Puste irgendwie fehlt. Weil das fand ich gegen Wolfsburg auch schon so, dass sie da tatsächlich auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark waren, in der zweiten nachgelassen haben und die Wölfe einfach auch ein bisschen zu schwach waren, das irgendwie auszunutzen. Aber jetzt fand ich, war es doch offensichtlich, dass die Stuttgarter irgendwie doch noch mehr Power dann hatten, um in der zweiten Halbzeit da durchzuhalten. Also vielleicht sollte man ruhiger beginnen, um dann vielleicht ein gutes Niveau bei 90 Minuten zu halten, anstatt ein sehr gutes Niveau zu vielleicht für 30 Minuten und danach abzubauen.
Oder vielleicht Felix Magath als Athletiktrainer holen und dann nur noch
oder so,
ja. Ausdauer. Ja, VfB, viel mehr Torschüsse, 14:5 sehe ich hier. Ja. Wär mehr drin gewesen. Ich glaube, der Sieg für die Stuttgarter wäre jetzt auch nicht unverdient. Können wir einmal, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ich fand so ein Spiel, wenn man drei Namen in den Raum schmeißt und der andere muss sich entscheiden. Sosa, Endo, Kalajdzic. Wer ist für dich der wichtigste Mann beim VfB? Wenn alle fit sind, alle 90 Minuten gehen können.
Schwierig. Ich würde sagen Endo tatsächlich. Der Aufstiegsheld, hätte ich jetzt was gesagt, der Nicht-Abstiegsheld, so, wollen wir ihn so nennen?
Wir nennen ihn so, ja.
Doch, einfach, würde ich mich für Endo entscheiden, ne?
Ja, sehe ich ähnlich. Bei den anderen beiden steht ja noch ein Wechsel im Raum. Ja, ich glaube, beide sind zu ersetzen. Wataru Endo für mich auf der 6 als Kapitän, vor allem die Leistung, die er bringt. Das wäre schwer zu verkraften für den VfB, aber glücklicherweise ist er ja offiziell zumindest bei noch keiner Mannschaft im Gespräch.
Ja.
Ja. Topspiel. Sind wir soweit? Wir sind soweit. Ausverkauftes Haus in Gelsenkirchen, Schalke gegen Gladbach. Rund 60.000 Leute da, 21. Geburtstag der Veltins-Arena. Heißt die mittlerweile eigentlich noch Veltins-Arena? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Bestimmt.
Ich hätte fast gesagt nein, aber.
Ach ja.
Ich mach du mal weiter, ich find's raus.
Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ich sehe deine Augen hin und her springen. Schalke, ja, wie Bremen, erste Bundesliga-Heimspiel, Stimmung überragend. Sind gut im Spiel, spielen auch nach vorne, gehen dann auch verdient in Führung. Rodrigo Salazar, in meinen Augen auch ein Spieler, mit dem Schalke noch sehr viel Spaß haben wird. Letzte Woche schon das 1-0 gemacht, wurde wegen VAR-Entscheidung aberkannt. Samstagabend 1-0 gemacht. Das zählt. Salazar, super Kicker. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum die Eintracht ihn nicht behalten hat, aber anderes Thema. Gladbach kommt zurück, dreht das Spiel. 72., 78., Jonas Hofmann und Markus Thuram. Und dann kurz vor Schluss nochmal Aufregung im Strafraum der Gladbacher. Patrick Herrmann ist mit der Hand am Ball. Schiedsrichter auf dem Platz sieht es nicht. VAR greift ein. Ein deutliches Handspiel in meinen Augen. Deshalb gibt es den Elfmeter für Schalke. Bülter ist es, der ihn reinmacht. 2-2 geht's aus. Schaue ich mir die X-Goals, also die Expected Goals beider Mannschaften an. Die liegen bei 1,7 und 1,6. Geht das Unentschieden in meinen Augen vollkommen in Ordnung.
Ja, Christoph Kramer hinterher gesagt, das Stadion gehört in die erste Liga. Die Felddienst-Arena übrigens, herausgefunden. Ja. Sehr gut. Er ist Fan vom Stadion, auch die Stimmung war wirklich sehr, sehr gut, deswegen würde ich dem Ganzen zustimmen. Und ja, leistungsgerecht sehe ich das Ganze auch. Gladbach sehr, sehr viel den Ball gehabt. Ich glaube, das ist aber auch dieser Daniel Farke-Fußball. Sehr kontrolliert mit wenig vertikalem Spiel, viel quer. Aber ja, ist ja ein Sieg, ein Unentschieden. Kann man aus Gladbacher Sicht jetzt nicht unbedingt meckern. Womit wir beim Sonntagnachmittag wären. Und zu diesem Spiel viel zu sagen, fällt mir doch sehr, sehr schwer. Mainz und Union Berlin aufgeschrieben habe ich chancenarm, gerechtes 0-0.
Das ist aber reichlich.
ich kann das Ganze noch ein paar Daten füttern. 11-10 Torschüsse. Die Union hat 5 Kilometer mehr gelaufen. Ansonsten hat sich da doch sehr, sehr viel ausgeglichen. Ballbesitz 50-50, Zweikämpfe 50-50. Passquote leicht pro Mainz 05 75-74%. Ansonsten doch, ja, es war nicht so viel los. Keine strittigen VAR-Entscheidungen wie sonst. 4-4 Ecken. Ein völlig gerechtes, torloses Unentschieden.
Jetzt kramt er jede Statistik raus, die er findet. Erzählst du mir jetzt noch, wie viele Spieler den rechten Schuh als erstes angezogen haben? Ja, aber ich habe jetzt auch nicht viel mehr. Also Sommerkick 33 Grad hätte ich noch. Zweite Halbzeit war die bessere von beiden, aber jetzt auch auf überschaubarem Level. Außenverteidiger bei Union gefallen mir sehr gut. Nico Gieselmann und Riasson, der für Drimmel gespielt hat, viel Dampf gemacht. Also viel Dampf gemacht, aber jetzt auch nicht übertrieben. Ich meine, es waren 33 Grad in Mainz, da muss man das Ganze auch ruhiger angehen. Verdient es unentschieden. Ich kann es eigentlich auch kurz halten. Lass uns doch nach München gehen. 1015 Tage nach der Entlassung ist Niko Kovac zurück an der Seitenlinie in München, nur diesmal in einer anderen Trainerbank mit dem VfL Wolfsburg. Wusstest du, dass der VfL Wolfsburg tatsächlich noch nie in der Allianz Arena gewinnen konnte?
Habe ich auch gehört, ja.
Ah ja, schon.
Haben sie mittlerweile vergeben?
Ich weiß gar nicht. Ja, ich würde mal sagen, keine Mannschaft ist abgestiegen. Die Allianz Arena wurde zur WM 2006 erbaut. Also 16 oder 17. Würde ich mal so grob schätzen.
Okay.
Ja. Dabei ist er auch geblieben. Münchner gewinnen 2-0. Jamal Musiala und Thomas Müller sind die Torschützen. Jamal Musiala für mich der Star in der Offensive bisher. Mané, Coman, Müller, Gnabry, Sané, wie sie alle heißen, spielen auch stark, muss man sagen. Aber Jamal Musiala legt da nochmal eine Schippe drauf. Seine momentane Leistung würde ich sogar als Weltklasse einordnen. 65 Millionen Marktwert hat er mittlerweile. Ist der jüngste Spieler mit 14 Toren in der Bundesliga, hat jetzt am Wochenende den Rekord mit den meisten Toren als U20-Spieler im Trikot des FC Bayern aufgestellt. Also intern ist er da Rekordhalter. Ja, deshalb, es bleibt zu hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er weiter so spielt, denn da sollte jeder Fußballfan Spaß dran haben, wenn so ein Junge Spieler da sowas abreißt in diesem Star-Ensemble, würde ich sagen. Ja, was ich jetzt vielleicht an Julian Nagelsmann Stelle kritisieren würde, wenn ich mir so meine Aufzeichnung angucke, dann die Chancenverwertung, die war gegen Leipzig und gegen Frankfurt deutlich besser. Da hat man ja dann dementsprechend auch 5 bzw. 6 Tore gemacht, heute am Sonntag nur 2. Ja, unterm Strich aber hochverdienter Sieg. Aber es war jetzt nicht ganz so furios wie in den vorhergehenden Spielen, aber es war ja auch abzusehen, dass die Münchner das Niveau, das Tempo, die Kaltschnäuzigkeit nicht über die gesamte Saison spielen können.
Ja, die Wölfe eigentlich nur am Anfang mitgehalten, die erste Viertelstunde, 20 Minuten danach. Die Bayern deutlich tonangebend und du hast gesagt, Jamal Musiala gelobt, zu Recht. Mich freut es auch, dass er für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft. Ja. Und wenn er so weitermacht, ist er für mich dann auch erster Stammelf-Kandidat bei der WM in diesem Winter.
Ui, bin ich ja mal gespannt, wie es dann in 3 Monaten ist es ja schon. 3 Monaten geht's los, 2,5 Monaten dann Kadernominierung.
Huh. Das ist richtig. Auch einen Tag früher als geplant bisher, weil Katar eigentlich nicht das Eröffnungsspiel bekommen hätte. Fanden sie nicht so witzig. Deswegen hat die FIFA gesagt, okay, wir ziehen das Turnier beziehungsweise euer Spiel einfach an einem Tag nach vorne, sodass ihr euer Eröffnungsspiel habt.
Dann kam vorhin, also ich weiß nicht, ob du noch was hattest oder ob du es jetzt gerade...
Nö, bitte.
Es gab noch einen Transfer. Heute Vollzug vermeldet bei den Bayern. Deshalb habe ich es mir jetzt für so lange aufgespart. Mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Ich sage einfach nur Nianzou, der junge 20-jährige Innenverteidiger, verlässt die Bayern für sage und schreibe 20 Millionen Ablöse. Die München haben noch ein Rückkaufsrecht. Also er kam ablösefrei. Waren vermehrt Kurzeinsätze, die er hatte und ab und an auch sehr unglücklich. Aber er ist mit 18 Jahren nach München gekommen. Also waren die Erwartungen vielleicht jetzt auch vielleicht ein bisschen zu hoch, der Druck auch zu hoch. Was sagst du? 20 Millionen für ihn?
Zumal, wenn er mit den Worten, das glaube ich, das größte europäische Talent oder was zu den Bayern kommt, ist natürlich dann...
Da gab es ja schon.
Auch nicht leicht.
Da gab es auch schon den einen oder anderen Verteidiger, der als größtes südamerikanisches Talent galt.
Ja, super Deal. Ich hätte es mir eher gewünscht, wenn man einfach nur verleiht für 1 oder 2 Jahre. Aber ich glaube, man hat sich ja eine Rückkaufoption gesichert, wie hoch die dann irgendwie ist. Weiß ich nicht, aber sie wird ja, glaube ich, vernünftigerweise über den 20 Millionen liegen. Sonst würde der Verein das wahrscheinlich nicht machen, oder?
Das wäre auf jeden Fall schlauer. Das ist nicht ja.
Aber ich sag mal so, wenn in 2 Jahren das der sich da bis zur Weltklasse entwickelt, man kann ihn dann für knappe 30 irgendwie zurückholen, ist das kein schlechter Deal. Demnach, ja. Am Ende hat er irgendwie doch alles richtig gemacht, ja.
Und jetzt noch kurz, ich gucke auf die Uhr. Wir haben noch kurz. Ein Zeichen auch an Pavard. Mit Masraoui den Rechtsverteidiger gekauft. Mit Nianzou und Richards Innenverteidiger abgegeben, darf denn dann, und Süle auch, ganz vergessen, darf denn dann Pavard auf seiner Lieblingsposition der Innenverteidigung spielen? Weil De Ligt, Upamecano, Hernandez, habe ich noch wen vergessen, momentan im Kader des FC Bayern als Innenverteidiger stehen. Darf dann Pavard endlich in die Mitte rutschen?
Das ist schwierig. Also momentan spielen sie eher doch irgendwie diese Viererkette, glaube ich, wo Pavard jetzt auch wieder rechts spielt und in den ersten beiden Spielen das auch, glaube ich, zufriedenstellend gelöst hat, das Ganze. Zu seinem Nachteil dann vielleicht. Vielleicht müsste er einfach mal 3, 4 schlechtere Spiele abliefern auf der Position, dass man ihn dann nach innen rückt. Aber ja, Masraoui, glaube ich, hat bisher auch noch nicht so richtig überzeugt. Deswegen liegt es auch ein bisschen an ihm. Ja? Bringt er weiter die Leistung auf der Seite, wird er wohl oder übel, glaube ich, weiter dort spielen. Ja? Ob er will oder nicht, aber, ja.
Aber
ist
lieber
dann an ihm gelegen, ob er lieber auf einer Position spielt, die ihm vielleicht nicht so gefällt oder eben gar nicht spielt. Ne?
Genau, er wäre ja, wenn man sich die Liste anguckt, wahrscheinlich Innenverteidiger Nummer 4.
Ist richtig.
Außer De Ligt braucht jetzt noch 2 Monate Eingewöhnungszeit, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen würde. Deshalb, also er macht ja jetzt auch nicht den Eindruck, dass er da extrem stinkig ist, auf der rechten Seite spielen zu müssen.
Ja.
Aber ich finde schon, wenn da keiner mehr nachkommt, dann ist das eher ein Zeichen, dass man mit Pavard dann doch eher in der Innenverteidigung plant, weil man ja rechts noch Bounassar hat und Stanisic hinter Masraoui. Also da ist man ja dann mit Pavard hat man dann mehr Rechtsverteidiger als Innenverteidiger.
Ja.
Also ja, da vielleicht dann doch jetzt eine größere Chance für ihn, zurück in die Mitte zu rutschen.
Problematischer wäre eigentlich auch die linke Seite. Da hat man auf dem Papier, glaube ich, nur Davis und Hernandez, der eigentlich ja in der Mitte spielen soll.
Korrekt.
Der nach links rutschen soll, aber naja.
Bratzo wird er bestimmt noch was haben. Ich meine, den Transfersumme kann er jetzt nur noch toppen, wenn er da jetzt noch, sagen wir mal, noch zwei defensive Spieler holt. Dann ist er ja die Transferperiode des Hasan Salihamidžić.
Ja, nächstes Wochenende. Unter der Woche steht ja diesmal nichts an, meine ich. Nächstes Wochenende, was haben wir da Feines? Freitagabend Gladbach, Hertha. Die Samstagskonferenz mit Leverkusen-Hoffenheim. Leverkusen, wir hatten es vorhin.
Bitte? Viele Tore, würde ich mal so in den Raum
genau
werfen.
Also. Und spannend zu sehen, ob die Leverkusener punkten. Das erste Mal in dieser Saison. Nicht ganz unwichtig. Denn jetzt noch eine Niederlage, boah, dann kommt man vielleicht langsam ins Grübeln, kommt vielleicht auch auf den auf die Leistung dann im Endeffekt drauf an. Dann das Topspiel Union Berlin zu Hause gegen RB Leipzig. Sehr unangenehmes Auswärtsspiel für die Leipziger, die auch bisher nur bei 2 Punkten stehen, noch 2 Spielen. Und dann am Sonntag Frankfurt zu Hause gegen Köln und Bochum zu Hause gegen München, die ja letzte Saison in München, glaube ich, mit einem 4:1, was ein 4:1 am Ende.
Oh, ja, also 4:2. Ich glaube sogar 4:2.
Ja, die ja da den Münchnern ein Bein stellen konnten. Deswegen mal sehen, ob sie das wieder schaffen. Und ja, mit den Worten würde ich sagen, bis nächste Woche. Ein schönes Bundesliga-Wochenende wünschen wir. Bis dahin. Tschüss.